HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Jutta Speidel, Furchtlose. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Jutta Speidel, schön, dass Sie bei uns sind. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen. Sie sind seit fast 50 Jahren im Filmgeschäft, zu sehen im Theater, im Kino, aber auch sehr oft in Fernsehrollen. Sie sind 64 Jahre alt und eine gefragte Schauspielerin. Wie zufrieden sind Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 sehr zufrieden ist?
9.
Sie haben mal gesagt, man brauche eine gewisse Furchtlosigkeit. Wo nehmen Sie die her? Haben Sie die überhaupt?
Ja.
Sind Sie furchtlos?
Ich bin furchtlos, ja. Sagen wir mal, ich habe Respekt vor der Gefahr. Ich begebe mich ungern in Gefahr. Ich bin also sehr hellhäutig oder hellsehig oder hellhörig. Hellhäutig, hellhörig, hellsichtig. Damit meine ich einfach, dass ich um mich herum gucke und spüre. Ich mag mein Leben und ich passe auf mich auf.
Sie sind eine sehr gefragte Schauspielerin. Haben Sie eigentlich mal Angst gehabt vor Ihrer beruflichen Zukunft?
Auch das habe ich eigentlich nicht. Ganz egal, wann und welche Risiken ich eingehe. Nein, nein.
Machen Sie es sich manchmal auf der Couch bequem, Jutta Speidel, und schauen einen Film, in dem Sie mitspielen?
Ja, ich schaue vor allen Dingen Filme, in denen ich nicht mitspiele.
Aber schon auch die?
Ja klar, wenn einer läuft, dann schaue ich ihn mir schon an. Dann mache ich meistens Public Viewing. Dann mache ich meine Haustür auf sozusagen und sage vorher Freunden, bei mir gibt's heute Abend was zu essen. Und dann gucken wir uns gemeinsam einen Film an. Und das finde ich immer wahnsinnig schön, dann auch die Reaktionen unmittelbar zu bekommen von Freunden.
Und sind Sie kritisch mit sich selbst und sagen, Mensch, naja, da oberkritisch. Hätte ich das doch mal anders machen können?
Naja, klar, ich bin oberkritisch. Also ich muss eigentlich einen Film von mir mehrere Male anschauen, um mich überhaupt zu mögen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, Frauen haben generell ein Problem damit. Die sagen dann, hättest du doch.
Ich weiß nicht. Also es ist auch schwierig, sich anzugucken, oder? Du weißt ja, du kannst ja trotzdem nicht deine Ausstrahlung empfinden.
Nee.
Du kannst auch deinen Tonfall nicht empfinden. Und ich habe jetzt so einen Film, wo ich so eine 87-Jährige spiele
da kommen wir ja gleich drauf.
Und wenn du dann nicht weißt, ob deine Stimme überhaupt und dein Gesichtsausdruck überhaupt dem entspricht, was du da so dir vorstellst.
Das ist ein interessanter Film. Am 22. Dezember läuft in der ARD Wir sind doch Schwestern nach einem Buch von Anne Geesthuysen. Worum geht's?
Also es geht wirklich um 100 Jahre, weil die älteste Schwester wird 100. Drei Schwestern, die gemeinsam aufwachsen bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe das Küken gespielt. Ich bin also 17 Jahre oder 13 oder 15 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, jünger als die älteste Schwester. Und auch eigentlich die schon fast, wenn man so in diese Zeit hineinguckt, ein bisschen freier im Denken ist als die 100-Jährige. Und die kommen in eine private Situation, wo natürlich die Liebe auch eine große Rolle spielt, und zwar von zweien der Schwestern, hinein, wo ein Mord passiert, ein Selbstmord passiert, und dieser Selbstmord die Jüngste in die Bredouille bringt, weil sie sozusagen schuldig gemacht wird für diesen Selbstmord und die großen Schwestern in Anführungsstrichlein für sie lügen. Und das entzweit diese drei Schwestern total. Und sie meiden die jüngere Schwester. Die reden nicht mehr miteinander. Nun wird die älteste 100. Und die mittlere sagt, also irgendwann mal muss Frieden sein, bevor wir alle irgendwie sterben und uns nicht mehr versöhnen können. Das muss jetzt eingeleitet werden. Und außerdem, die älteste Schwester kann nicht mehr alleine leben. Und da, wo die jüngste wohnt, da ist am meisten Platz. Und da wird die dahin verfrachtet. Und dann beginnt natürlich eine Aufarbeitung. Und am Ende erahnt man, dass es in einer gewissen Form eine Versöhnung gibt, weil sie sich nämlich öffnen.
Sie haben jedenfalls hochgespielt. Also Sie sind
ja, sehr hoch,
älter.
20 Jahre.
Ist das schwer, sich so hinzubekommen, so hinzustylen?
Wir haben eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig viel Maske gehabt. Für mich war viel, viel wichtiger zu begreifen, wie so eine Betty mit ihren 87 Jahren, wie die ist. Und das kann ich nur, indem ich zurückgehe in der gesamten Geschichte. Und ich habe mir halt so vorgestellt, die war so wie eine kleine Managerin. Die hat für diesen Baron, der auch in der Politik eben war, hat sie quasi so das Management gemacht. Sie hat auch Events, will heute sagt man Events, ne, Veranstaltungen organisiert. Das heißt, die war mitten im Leben. Die Betty hatte einen Terminkalender. Sie hat auch Interviews veranstaltet für ihn und sie hat mit ihm vor allen Dingen auch eine Kriegszeit durchlebt, wo er einfach sagte, nee, ich bleibe hier, ich bleibe beim Hof, ich kann den nicht alleine lassen. Und sie sprang vom Karren runter und sagte, okay, dann bleibe ich auch hier. Das ist schon eine dolle Entscheidung. Das war für mich ausschlaggebend, um Ihre Frage zu beantworten. Wie die Betty sich bewegt. Ich habe mich entschlossen, dass sie immer noch schnell ist. Auch wenn sie ihre Hühner füttert, ist sie immer noch schnell. Sie ist immer noch schnell im Denken und von einer Demenz weit entfernt.
Wer war denn Vorbild für diese Rolle?
Viele, viele Frauen, unter anderem meine Großmutter, unter anderem meine Mutter, unter anderem viele Freundinnen meiner Mutter, die alle ganz unterschiedlich sind. Und ich habe sehr, sehr viele Frauen beobachtet, wie sie laufen. Und ich habe mich auch entschlossen, dass Betty sehr viel körperlich gemacht hat, weil sie musste diesen Riesenhof natürlich auch mit während der Kriegszeit mitbestellen. Also dachte ich mir, sie hat bestimmt ein bisschen Arthrose in den Schultern und die Knie tun ja auch ein bisschen weh und das drücke ich auch in der Haltung aus.
Mögen Sie Betty?
Ja, ich mag sie. Ich mag sie. Ich finde es halt diese Zeit so schwierig, dass man, ich rede ja immer gerne über alles. Also mich kann man ja einfach fragen und dann kriegt man auch meine Meinung. Und ich bin da auch relativ schmerzfrei, wenn ich darüber nachdenke, ob das jetzt dem anderen gefällt oder nicht. Und die Betty hat halt immer unter Verschluss geantwortet. Also ich glaube, die Betty war selten so ganz, ganz direkt geradeaus. Und das unterscheidet sie sehr von mir persönlich, aber ich muss ja auch nur die Rolle spielen.
Fällt es Ihnen eigentlich leichter, Jutta Speidel eine sympathische Figur zu spielen oder so eine richtig fiese Type oder einen Menschen, der so alles hat?
Ja, einen Menschen, der alles hat, ist mir am allerliebsten. Ich bin auch gerne mal fies. Ich habe einen Kinofilm gedreht, in dem ich eine unmögliche Mutter war. So à la Der Teufel trägt Prada und auch vom Aussehen her. Und das hat mir natürlich auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil da kann ich dem Affen Zucker geben.
Das ist auch nicht schlecht, ne? Möchten Sie 100 werden?
Ich weiß es nicht, weil ich lebe gar nicht mit einem Alter, also mit einer Zahl vom Alter. Ich möchte so alt werden, wie ich persönlich es für mich richtig empfinde. Und wenn ich da 100 bin und ich sage, ich habe immer noch Spaß oder es gefällt mir immer noch, warum nicht?
Wenn Sie auf eine Zeitreise gingen, in welchem Zeitabschnitt würden Sie aussteigen?
Also so Jahrhundertwende des vierten Jekyll und Paris und Bohemien sein, das würde mir schon verdammt gut gefallen.
Sie haben viel mit Frauen zu tun, haben ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter, haben zwei Töchter, viele Freundinnen. Ist der Alltag mit Frauen eigentlich leichter als mit Männern?
Anders, ganz anders. Ich habe sehr, 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 sehr gute Frauenfreundschaften und zwar wirklich eine Menge, wo ich immer wieder gute Gespräche habe, auch wenn vielleicht zwischen dem ein oder anderen Treffen Jahre zurückliegen, kann ich immer wieder anknüpfen, weil da so eine alte, geerdete Seilschaft herrscht. Das kann ich nicht behaupten mit Männern. Ich habe Gott sei Dank mit Männern, die ich geliebt habe, ein sehr gutes Verhältnis nach wie vor. Also mit meinem Ex-Mann und auch mit langjährigen Lebensgefährten, wenn sie nicht gestorben sind, leider ist einer tot. Das schon, aber es ist ganz anders. Das bewegt sich auch auf einer anderen Ebene. Ich weiß, dass ich bei 2, 3 Männern einfach weiß, dass wenn ich anrufe und sage, so, ich brauche dich, dann sind die da. Schön. Das sind meine Freundinnen auch, aber anders.
Sie haben gedreht bei Düren und in Bergisch Gladbach bei Köln, nicht am Niederrhein. Wie lange drehen Sie immer so am Stück?
Naja, wir wissen ja alle, dass die ARD auch mit jedem Drehtag ihre Kröten zusammenkriegen muss. Und insofern, dieser Film ist sicherlich, wenn man diese Ausstattung angeht und den Aufwand, den dieser Film auch gekostet hat, sagen wir mal ein Low-Budget-Film. Wir haben alle unsere Gage gekriegt und wir haben es in dieser Drehzeit hingekriegt. Nur es wäre wunderbar gewesen, sagen wir mal 10 Drehtage mehr zu haben, weil dann hätte man einfach entspannter drehen können. Und somit waren wir doch sehr gefordert.
Alle. Und wie viele Tage sind das so?
Es waren um die 34, 35, 36 Drehtage.
Mhm. Ja. Wir sprechen gleich drüber, welchen Weg Sie gegangen sind, Jutta Speidel. Aber erst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar Barcelona von Freddie Mercury.
Ja, und der wunderbare Montserrat Caballé, Gott habe sie selig.
Ja. Was verbinden Sie mit dem Stück?
Also erstens mal finde ich gerade diese großen Stücke von Freddie Mercury einfach musikalisch wie gesanglich unvorstellbar toll. Und dass er sich getraut hat, mit Montserrat Caballé zusammen zu singen und es auf Augenhöhe, das hat mich immens beeindruckt und es ist ein Opus.
Den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Jutta Speidel, Wiederborst. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Jutta Speidel, Sie waren ein wildes Mädchen. Sie sind von zwei Schulen geflogen. Sie waren also ein richtiger Wiederborst, oder?
Ja, vielleicht. Es ist süß, es ist ein tolles Wort.
Sie wollten schon sagen, ich...
Naja, also ich bin ein Widder im Sternzeichen. Oh, ja. Das ist, wenn
April.
Ich sehe März, Ende März, und ich sehe immer, wenn so der Frühling kommt, diese jungen Pferde aus dem Stall raus und dann springen sie in der Luft und kriegen sich überhaupt nicht mehr ein vor Freude. Und das bin ich eigentlich auch. Ich bin auch genauso ein wildes, junges Pferd. Und es geht mir gar nicht so um das borstige Sein, sondern ich kann es nicht leiden, wenn einer mich belehren will. Dann werde ich stur, dann werde ich borstig.
Mit 15 haben Sie sich erfolgreich als Statistin beworben für den dritten Teil der Komödie Die Lümmel von der ersten Bank. Es folgten weitere Lümmel- und Paukerfilme, ich kenne sie auch noch, aber auch Schulmädchenreport. Was haben denn Ihre Eltern dazu gesagt?
Das haben wir ja gar nicht gewusst. Damals gab es ja diese Filme gar nicht und wir haben die schon gar nicht geguckt, sondern ich hatte einen Konstantin-Filmvertrag. Das heißt, ich habe, nachdem ich Hurra, die Schule brennt gedreht habe mit 5 Sätzen, bin ich sozusagen entdeckt worden. Und da hat man mir angeboten, Filme zu drehen mit einem monatlichen Salär. Ich habe 500 D-Mark pro Monat gekriegt. Das waren immerhin 6.000 D-Mark im Jahr. Damit war ich eine reiche 15-jährige Schülerin. Dann wurde ich eingesetzt in Filmen. Und im zweiten Jahr waren es 700 D-Mark und im dritten Jahr waren es 1.000. Und als dieser Schulmädchenreport, was wir gar nicht wussten, was das für eine Form von Film ist, kam mir nur das Skript von dieser Episode. Und das fand ich natürlich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 17 oder irgend sowas oder 18, weiß ich noch nicht, ob ich 18 war, fand ich ganz aufregend, in einem Beichtstuhl den Priester anzumachen, sodass der heiße Flecken im Gesicht kriegt und sonst wo. Das fand ich natürlich toll. Ich war da gar nicht nackelig drin. Und was das dann für ein Film war und dass das später irgendwo dann auch immer wieder besprochen wurde, davon ahnten wir nichts. Meine Eltern haben das ja unterschreiben müssen, den Vertrag.
Ja, ja.
Wenn die das gewusst hätten, hätten das nie.
Sie wussten das dann später, Ihre Eltern?
Ja, als der Film dann fertig war, ja, sind wir dann reingegangen und haben uns den angeguckt und dann waren meine Eltern doch etwas betröppelt.
Sie sind dann doch wieder zur Schule gegangen, allerdings auf die Schauspielschule.
Nee, ich habe aber versucht, sogar Abitur zu machen.
Haben Sie versucht?
Ja, habe ich versucht.
Mit Erfolg?
Nee, ich habe als erstes Mathe gehabt. Ich war im Bertolt-Brecht-Gymnasium, um mein Abitur dort abzulegen. Und als ich diese Aufgaben sah, habe ich gewusst, weil ich in Mathe eh grottenschlecht war. Aber ich habe gedacht, vielleicht kriege ich 3 Punkte oder irgend sowas. Habe ich mir gedacht, naja, die erwarten mich ja jetzt in der Lüneburger Heide für den Film Grün ist die Heide. Da kann ich jetzt hinfahren oder ich kann erst nach dem Abi hinfahren, also in 5 Tagen. Fahre ich doch mal jetzt.
Dann war das mit dem Abi auch erledigt. Aber dann sind Sie auf die Schauspielschule und Sie haben schon in der Ausbildung, während der Ausbildung, Angebote gehabt.
Ja.
Für Bühnenrollen. Da waren Sie noch sehr jung.
Da war 20. Ich sehr, sehr jung, ja. Als erstes hat mich Helmut Matthiasek entdeckt, der damals die Falkenberg-Schule auch, nee, die Kammerspiele.
War, das weiß ich nicht.
Ja, war Falkenberg und Kammerspiele, glaube ich. Intendant. Der machte Kabale und Liebe und suchte was ganz Junges und was ganz Unverbrauchtes und kam auf mich zu. Und da habe ich mit großen Schauspielern zusammen auf der Bühne gestanden und das gespielt.
Jutta Speidel, mit Ihrem Aussehen waren Sie als Jugendliche überhaupt nicht zufrieden. Sie haben sich beklagt über Segelohren und X-Beine. Ich muss doch sehr bitten, was ist denn da dran? Stimmt das so?
Also die X-Beine weiß ich gar nicht. Meine Mutter sagt immer, du schlägst Funken mit den Knien. Das hat vielleicht einen Komplex ausgelöst. Aber ich hatte in der Tat einen Riesenkomplex, weil ich hatte damals ja immer sehr lange Haare und da kamen manchmal so die Ohren seitlich durch. Und dann habe ich mir zum 18. Geburtstag, habe ich mir von meinen Eltern gewünscht, dass sie das bezahlen und mir die Ohren anlegen, weil ich habe die immer festgebappt mit Uhu oder so.
Auch als Fernsehschauspielerin haben Sie sehr früh Erfolge gefeiert. 1975 die letzten Ferien von Rainer Erler, 77 dann die Komödie Drei sind einer zu viel und dann 79 Fleisch, wieder von Rainer Erler. Konnten Sie sich danach eigentlich die Rollen aussuchen?
Sagen wir mal so, es war das Interesse geweckt und man wurde auf mich aufmerksam und hat natürlich Angebote gemacht, aber ich hatte eine Agentin und heutzutage würde ich sagen, ein Agent würde in der heutigen Zeit sehr viel besser auf seinen Zögling aufpassen und ihn sehr viel geschickter und klüger einsetzen, als damals diese Agentin das gemacht hat. Und ich habe sehr viele Dinge gemacht, die meine Agentin unbedingt haben wollte, dass ich sie mache, weil sie das also für ganz wahnsinnig wichtig empfinde, wo ich sage, hätte ich wirklich nicht gebraucht. Man hätte ganz einfach einen Weg einschlagen müssen, auch ein bisschen durch Enthaltsamkeit. Und so war ich einfach auf den Markt geschmissen und ich konnte ununterbrochen drehen.
Wir waren ja Hippies, haben Sie in einem Zeitungsinterview gesagt. Und beschrieben haben Sie das folgendermaßen. Wir waren ja vogelwild und wollten hauptsächlich Spaß haben. Am Filmset hat jeder was mit jedem gehabt. Ist das so richtig wiedergegeben, Jutta Speidel?
Also so ging es ganz früher wirklich zu und wenn man Truffauts Amerikanische Nacht anschaut, dann kann ich nur sagen, das kann man so 100% unterschreiben. Das fand damals bei Filmen so statt. Heute bei dieser MeToo-Debatte ist das ja eher sehr, sehr schwierig und ich finde es auch, also die damalige Zeit, ich bin auch irgendwie immer noch so ein bisschen ein Hippie, war einfach wahnsinnig lustig und man hat es doch alles nicht so ernst genommen.
Jahre später haben Sie gesagt, Sex ohne Liebe interessiert Sie nicht. Sind Sie ruhiger geworden oder waren Sie früher ständig verliebt?
Nee, ich war immer verliebt. Ich habe ja auch nicht mit jedem geschlafen, aber wenn ich mit einem geschlafen habe, dann war ich immer verliebt in ihn.
Was ist Ihnen wichtiger, Küche oder Wohnzimmer?
Meine Küche ist ein Teil meines Wohnzimmers. Ich habe das so geschickt umgebaut, dass das alles ineinander übergeht.
Geheiratet haben Sie nur einmal, Jutta Speidel, aber insgesamt dreimal hatten Sie lange Beziehungen. Der Trauschein ist für Sie nicht so wichtig, oder?
Ich sage ja immer, ich bin jetzt fast 30 Jahre glücklich geschieden. Das muss man mal erstmal nachmachen.
Sie sind eine überzeugte Münchnerin. Das ist Ihre Heimat. Man hört es nicht.
Na doch, ein bisschen. Der Singsang ist drinnen.
Sie sind aber auch eine überzeugte Europäerin.
Ja.
Das liegt auch an Ihrer Familiengeschichte, oder?
Das stimmt. Mein Großvater war Geometer, Vermesser, Landvermesser, Bergbauvermesser. Er war Ingenieur und er war spezialisiert auch auf Marmor. Und mein Großvater war in sehr vielen Ländern und hat dort Bergwerke eingerichtet und überhaupt erst mal ausgebaut. Mein Großvater hatte drei Söhne und eine Tochter. Und meine arme Großmutter musste immer von diesen Ländern, ob das jetzt Persien war oder ob das Türkei war oder ob das Griechenland war oder Italien, musste sie in die Heimat nach Pirna bei Dresden, um dort ihr Kind zu kriegen. Und das muss man sich mal vorstellen, Anfang des Jahrhunderts, ne? Des letzten Jahrhunderts. Und somit sprachen die Kinder alle mindestens drei Sprachen, weil sie immer der eine in Griechenland und Persien, der andere in Griechenland und Italien, der nächste. Und so sprach mein Vater sowohl Griechisch als auch Italienisch und ich als Kind einfach immer entweder in Griechenland oder in Italien war. Und ich liebte diese Länder, ich liebte das Reisen von klein auf und ich bin leidenschaftliche Europäerin, weil ich finde Europa so ungemein interessant von der Kultur, von diesen verschiedenen Menschen schlagen. Also ich finde es einfach großartig und dass Europa zerbröselt im Moment, ist eine sehr traurige Geschichte.
Wenn ich Sie als dankbar und demütig bezeichne, liege ich damit richtig?
Ja, was mein Leben angeht, auf alle Fälle.
Sind Sie eigentlich ein gläubiger Mensch, Jutta Speidel?
Insofern ja. Also ich bin dankbar, auf dieser Welt zu sein. Ich bin dankbar und demütig gegenüber dieser Erde, auf der wir stehen. Und ich versuche, auch wenn es nur im Kleinen ist, sie zu erhalten.
Sie sind jedenfalls ein Mensch, der dazu erzogen wurde, anderen zu helfen, wenn sie in Not sind. Was diese Haltung für Auswirkungen hat, darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Steppenwolf, Born to be Wild. Und da musste ich ja doch wirklich lächeln. Das passt gut zu Ihnen,
das
oder?
Das passt verdammt gut zu mir.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Jutta Speidel, Horizontgeberin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Jutta Speidel, Ihre Eltern haben Sie erzogen zu einem Menschen, der hilft, wenn andere in Not sind. Und nur Schauspiel, habe ich irgendwo gelesen, reicht Ihnen ohnehin nicht. Vor 20 Jahren haben Sie den Verein Horizont gegründet. Wie kam das? Sie haben ja nicht, sind ja nicht morgens wach geworden und haben gesagt, so, ich gründe jetzt mal einen Verein.
Nee, aber ich bin natürlich schon mit der Nase in was reingefallen, sonst wäre ich ja wahrscheinlich nicht drauf aufmerksam geworden. Ich habe etwas gesucht, ich habe ein Thema gesucht. Ich war es leid, immer angefragt zu werden, für große Institutionen Geld zu sammeln und mich da ins Zeug zu schmeißen und niemals wirklich eingeladen zu werden, um zu sehen, was eigentlich mit meinem Einsatz geworden ist, ob was daraus entstanden ist, ob da irgendwo in fernen Ländern eine Schule gebaut wurde oder weiß der Kuckuck was. Sondern du, haben sie Dankeschön gesagt und damit war's. Und da habe ich mir gedacht, nee, das reicht mir nicht. Ich will was tun, aber ich will auch sehen, wo das ankommt und wo das ist. Und die weite Welt ist mir einfach zu weit. Ich möchte eigentlich hier was machen, bei uns in Deutschland. Weil das ist meine Heimat und am besten wäre es jetzt noch irgendwo ganz in meiner unmittelbaren Umgebung, sodass ich auch wirklich da vor Ort sein kann. Und dann habe ich zufälligerweise und zwar ganz kurz hintereinander zwei Erlebnisse gehabt. Das eine war, ich habe einen Artikel gelesen im BIS, in unserer Obdachlosenzeitschrift, die relativ jung damals noch war, über obdachlose Kinder in München, was ich also überhaupt nicht glauben konnte. Und wenig später war ich beim Dreh. Zufällig, weil unser Maskenmobil auf der Strecke blieb, mussten wir schnell morgens in aller Herrgottsfrüh in eine Pension gehen. Und das war eine Obdachlosenpension, wo auch Kinder untergebracht waren. Und ich habe gesehen, in was für Verhältnissen die leben. Und da war die Idee geboren. Und dann habe ich recherchiert. Ich habe wirklich 2 Jahre lang recherchiert. Ich wusste auch gar nicht, wie ich es mache, was ich mache. Nur für mich war irgendwie plötzlich klar, diese Kinder haben entweder eine Mutter alleine oder sie haben Vater und Mutter oder sie sind mit dem Vater alleine. Aber warum sind die obdachlos? Ich habe dann in ganz Deutschland mir alles angeguckt an Unterbringungen, was ich so in Erfahrung bringen konnte und habe gemerkt, überall gibt es zwar vielleicht ein Dach über dem Kopf für eine kurze Zeit, aber es gibt keine Betreuung und vor allen Dingen nicht eine sinnvolle Weiterentwicklung für diese Kinder. Und für mich war immer der obdachlose Vater nicht unbedingt das Klientel, was ich betreuen wollte. Ich wollte die Mutter betreuen und die Mutter stark machen, damit sie ihre Kinder stark werden lassen kann an ihrer Seite.
Was hat Sie am meisten überrascht bei der Arbeit in diesem Verein, Jutta Speidel?
Also erstens mal die Tatsache, wie viele obdachlose Kinder in München, aber auch in ganz Deutschland sind. Das ist eine Zahl, die ist unfassbar. Ich habe jetzt den Armenbericht von letztem Jahr noch nicht, aber ich meine, das sind Tausende. Wir reden nicht von ein paar Kindern, die obdachlos sind. Und ich habe gerade heute wieder in einem Gespräch erfahren, der Moderator, mit dem ich vorher so zusammen war, der hat einen Film gedreht über 43 obdachlose Kinder in einer Kleinstadt. Es ist einfach eine Notwendigkeit. Und das ist auch nicht eine Klassengesellschaft, wo man sagt, in der Schicht passiert es und in keiner anderen Schicht. Nein, es passiert in allen Schichten, auch in Akademikerfamilien.
Sie haben ein Haus gebaut mit geschützter Adresse, wo Mütter mit Kindern leben können. Bis zu 18 Monate können sie dort bleiben und dann?
Genau, und dann. Ja. Also entweder bringen wir sie in den 18 Monaten wirklich auf den Weg. Bei manchen gelingt es, bei manchen dauert es einfach länger, dann bleiben sie auch länger. Aber es ist immer dann, wohin gehen sie, wenn sie wirklich jetzt so selbstbewusst wieder geworden sind, dass sie sagen, doch, ich schaffe es jetzt auch, mich auch um Arbeit zu kümmern und meine Kinder irgendwie gut zur Schule zu bringen und dass die auch lernen, ich weiß, worum es jetzt wirklich geht und ich kann das jetzt. Wo wohnen sie? Und ganz viele haben gerade in München eben durch diesen enormen Wohnungsmangel echte Probleme, die geeignete Wohnung zu finden. Und so haben wir jetzt ein zweites Haus gebaut. Die Wohnung war natürlich, so schnell konntest du gar nicht schauen, wie die alle besetzt waren. 48 Wohnungen sind ja auch ein Klacks für so eine große Stadt, aber trotzdem auch ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist wichtiger als keiner. Also mit 14 Familien sind wir umgezogen.
Von Haus 1 in Haus 2. Das sind nicht nur Mütter mit Kindern, sondern das sind auch Väter dabei.
Jetzt in dem zweiten Haus haben wir dem Wohnungsamt 40% unserer Wohnungen zur Verfügung gestellt, um dort Familien einzusetzen. Also Vater, Mutter, Kinder.
Wer verteilt die Wohnungen?
Das Wohnungsamt.
Alle?
Ja. Wobei wir also von unseren, wir haben 60%, die wir selber belegen dürfen. Wir haben von diesen 48 Wohnungen haben wir 16 Wohnungen. Und wir haben 14 mit unseren Müttern und Kindern belegt. Und 2 haben wir für große Familien freigegeben.
Also Sie arbeiten auch eng mit der Stadt zusammen?
Ja, ja.
Sie haben 24 Arbeitsplätze geschaffen. Das ist ja schon ein recht großer
Inzwischen
Betrieb.
40.
40. Das ist ein großer Betrieb.
Mit dem zweiten Haus, ja, Wahnsinn. Ja. Das ist ein mittelständisches Unternehmen.
Der Bau der Häuser hat allein um die 11 Millionen Euro gekostet. Wie schaffen Sie das denn eigentlich, sich um die Vereinsbelange zu kümmern, neben der Schauspielerei?
Also wir haben ein sehr, sehr gutes Team. Ich habe ganz tolle Vorstände, sowohl in der Stiftung wie im Verein. Ich habe sehr, sehr gute Mitarbeiter, die sorgfältig ausgewählt wurden und eigentlich haben die meisten sich selbst beworben, weil sie einfach um Horizont wissen und auch dabei sein möchten. Und sie sind sehr langjährig bei uns. Das ist auch eine wichtige Sache. Also sie identifizieren sich mit dem Verein. Und wir haben gute Strukturen geschaffen. Wir haben sehr viel daran gearbeitet, an einer solchen Betriebsstruktur. Wir sind hierarchisch niederschwellig. Wir arbeiten mit Bereichsleitern, also so, dass immer eine Zwischenschaltung ist. Und die Leitungen, die Bereichsleitungen sind wiederum, sagen wir mal, in einer freundschaftlichen Ebene mit denen, die unter ihnen, aber es ist ein Nebeneinander auch. Es ist nicht eine strenge Hierarchie, aber es ist eine Struktur, eine sehr gute Struktur, auf die sich jeder verlassen kann. Das mussten wir wirklich lernen.
So ein Betrieb kostet eine Menge Geld. Wo nehmen Sie das her?
Also das Konzept Horizont ist ein privates, ja. Da nehmen wir wirklich die Spendengelder und Sponsorengelder. Also Sponsoren haben wir eigentlich gar nicht, aber Spendengelder werden dafür verwendet. In die Stiftung fließen Erbschaften ein, größere Vermögen, die uns ermöglichen, so ein zweites Haus zum Beispiel zum Bauen. Wobei wir natürlich von den 11 Millionen nicht 11 Millionen gezahlt haben, sondern wir haben unseren Teil. Wir haben ja zusammengebaut mit ZF-Bau und uns selbst hat das Haus um die 6 Millionen gekostet. Aber auch diese 6 Millionen müssen ja irgendwo herkommen. Und da habe ich natürlich auch Stiftungen, mit denen ich zusammenarbeite, unter anderem eben Sternstunden, die sowohl beim ersten wie beim zweiten Haus wirklich tief in die Tasche gegriffen haben, die mir überhaupt mal einen Grundstock gegeben haben. Ich habe die Stadtsparkasse an meiner Seite, die uns auch eine Zwischenfinanzierung machen. Und ich hatte diesmal noch ein Herz für Kinder und RTL-Stiftung an meiner Seite. Und ich habe aber auch die Landesbaustiftung. Und was für uns wichtig ist, dass wir eine Wohnungsbauförderung gekriegt haben. Das ist ein langer Weg gewesen. Also wir haben insgesamt um dieses Grundstück fast 2 Jahre gekämpft und mussten auch Überzeugungsarbeit leisten.
Ich glaube, der Münchens Altbürgermeister Christian Uhde ist immer noch leicht traumatisiert. Ja, da stand Jutta Speil nämlich irgendwann auf der Matte und hat gesagt, ich baue ein Haus. Das war das Erste, ja, der gesagt, geht nie.
Er ist ja bei uns auch im Betrieb, im Beirat von der Stiftung drin. Der liebe Christian Uhde hat großen Respekt vor der Arbeit von Horizont und steht voll und ganz hinter uns. Und ich bin auch froh, dass ich ihn immer noch an meiner Seite habe. Aber glaube ich, im ersten Moment hatte sich schon so seinen Teil gedacht.
Welche Rolle spielen Sie bei Horizont?
Ich bin so ein bisschen die Frontfrau im Außendienst, aber auch schon letztendlich die, wenn es um große Entscheidungen geht. Also es geht jetzt nicht um die Entscheidung, welches Klopapier benutzen wir, aber auch da bin ich schon gefragt worden, muss ich den Segen dazu geben? Also das ist schon, ich bin erste Vorsitzende, also ich werde schon eigentlich in alles einbezogen.
Nun gehören Sie ja zur illustren Gesellschaft, zur Stadtgesellschaft in München sowieso. Sie sind oft eingeladen, Sie sind aber kein A dabei, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich gehe eigentlich nur zu Veranstaltungen, wo ich sage, da muss ich hin. Also nee, überhaupt nicht. Und je älter ich werde, desto weniger Lust habe ich dazu.
Aber Sie sind Teil dieser Gesellschaft und Sie können natürlich auch dank Ihrer Popularität gut um Gelder bitten für die Stiftung. Fällt Ihnen das leicht oder nicht so?
Doch, es fällt mir sogar, also das ist wie ein zweites Hemd, was ich trage. Ich kann gar nicht anders. Ich bin aber eine große Netzwerkerin. Also ich arbeite auch gerne für andere. Ich bin schon, glaube ich, auch, wäre ich eine ganz gute Agentin auch und Organisatorin.
Mischen Ihre Töchter Franziska und Antonia auch mit im Verein?
Meine Tochter Franziska, ja, die ist Sozialpädagogin geworden und hat bei Horizont gearbeitet, bis sie meinen Enkel auf die Welt gebracht hat. Und
Ein Jungen.
Ja, sie wird auch wieder zurückgehen. Aber der Junge steht jetzt im Moment einfach an allererster Stelle. Und meine andere Tochter in gewisser Weise auch, weil ich mache, wir haben ja auch jetzt eine Bühne gebaut und ich bereite gerade einen Billie Holiday Abend mit ihr vor, den sie natürlich erstmal auf den Weg gebracht hat, weil sie gesagt hat, ich will Billie Holiday singen. Und ich habe jetzt die Texte dazu gefunden. Sehr schwierig übrigens, weil Billie Holiday hat eine einzige Biografie selbst geschrieben und es gibt keine weiteren Biografien. Sie macht natürlich da mit mir Benefizvorstellungen und wir haben auch eine Belcanto- und Goethe-Abend, den wir auch immer benefizmäßig machen. Wir haben aus ihrem Laden Home on Earth, meine Tochter hat nämlich einen Laden in Berlin in den Hackischen Höfen. Und da haben wir zum Beispiel gewisse Dinge in dem Restaurant, was wir haben, Maximal heißt unser Restaurant, die Bühne heißt Spagat, haben wir von ihr Sachen drin hängen, die Lampen.
Bei wem müssen Sie sich noch entschuldigen, Jutta Speidel?
Bei Menschen, denen ich manchmal vielleicht über den Mund fahre in meiner Ungeduld, weil irgendwas mir zu langsam geht. Aber eigentlich entschuldige ich mich auch dann immer, wenn ich merke, da bin ich über die Stränge gegangen, dann gehe ich hin und sage, du entschuldige, das war in der Sekunde, war ich einfach gerade.
Und wem sind Sie dankbar?
Ich bin denen dankbar, denen es meinen Vorfahren gelungen ist, irgendwann mal mich auf die Welt zu bringen. Sei es der liebe Gott oder sei es Abrahams Wurstkessel.
Das wissen wir nicht so richtig, aber wenn Sie mal richtig runterkommen wollen, was machen Sie dann?
Meditativ kochen, meditativ in meinem Garten wursteln, meditativ große Spaziergänge zu machen.
Musik hören auch?
Auch, aber da bin ich ja wieder so ungeduldig, weil da muss ich wieder aufstehen, weil ich kann ja nicht so lange auf einer Liege liegen.
Ja.
Ich höre Musik, wenn ich koche.
Jetzt kochen Sie nicht, aber jetzt hören Sie auch Musik. Einen Titel haben Sie uns nämlich noch mitgebracht. Nämlich von den Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Welche Rolle spielt das Lied für Sie?
Zeit, einfach die Zeit. Wir haben sie alle gebrüllt, diesen Song, und wir standen alle auf die Stones. Und ich war allerdings auch ein Beatle-Fan, aber die Stones mochte ich eben auch in ihrer Wildheit.
Was?
Und
normalerweise sagt man
ja,
Beatles oder
Stones? Ich war zuerst Beatle-Fan, das ist ganz klar. Aber als ich dann älter wurde, war ich dann auch ein großer Stone-Fan.
Bevor wir das jetzt hören, möchte ich mich bedanken bei Ihnen, Jutta Speidel, für dieses sehr schöne, offen und heitere Gespräch.
Danke Vielen Dank, Ihnen. Frau Seger. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
Ja. Danke Ihnen fürs Einschalten und Dranbleiben, sagt Andrea Seger.